Wenn jemand sagt, ich komme, dann kann das entweder für dich eine Vorfreude sein, sagst, oh ja, wir können uns treffen, freut mich, oder irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl auslösen. Hängt davon ab, wer es ist und wie bereit du bist. Die letzten Worte Jesu, in dem vorletzten Vers der Bibel ist, ich komme bald. Bist du bereit? Alle Eltern, alle Lehrer, alle Arbeitgeber haben gewisse Erwartungen, was es für sie bedeutet, dass du bereit bist. Ja, vielleicht habt ihr heute Morgen den Ruf gehört, bist du bereit? Wir wollen los, wir wollen zur Gemeinde. Auch der himmlische Vater hat Erwartungen an seine Kinder. Und in unserem Abschnitt ist in 1. Johannes 2, ab Vers 28 bis Kapitel 3, Vers 3, schreibt Johannes an die Kinder Gottes. Und wir sehen das wiederholt. In 1. Johannes 2, Vers 28 fängt er an und sagt, und nun, ihr Kinder, bleibt in ihm. Und dann sagt er in Kapitel 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Er schreibt also an die Kinder Gottes. Und wie alle Eltern hat eben auch der Vater Erwartungen, wie das aussehen soll. Und so die Aufforderung, lebe als Kind Gottes. Und ich möchte, dass wir kommen auf Verse 28 und 29 gleich noch zu sprechen. Ich möchte, dass wir zuerst Kapitel 3, Vers 1 uns anschauen. Ich lese dir nochmal vor. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ich habe das so formuliert. Bedenke, was Gott für uns getan hat. Johannes zieht hier förmlich die Aufmerksamkeit auf die Liebe Gottes. Er sagt, seht, was für oder welch eine Liebe Gottes er uns gezeigt hat. Wir, die wir im Johannes-Beispiel, er wurde früher, als er noch als Jünger Jesu mitging, er wurde als Donnersohn bezeichnet. Ja, wir, die wir Donnersöhne oder irgendwas anderes waren, sind zu Kindern Gottes geworden. Und das nicht nur irgendwann in der Zukunft, wenn du dich zusammenreißt und dich benimmst und dich ein bisschen damit aufhörst und das annimmst, sondern er sagt hier, und wir sind es. Nicht wir werden es sein, sondern wir sind es jetzt schon. Vielleicht kennst du diese Aussage und hat für dich so ein bisschen die Bedeutung verloren. Aber denke mal darüber nach. Gott identifiziert sich mit jedem, der an Christus glaubt und sagt, er ist. Sieh, du bist mein Kind. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen, ja, heißt nicht die Tür aufmachen unbedingt, sondern so viele ihn an ihn glaubten, ihm vertrauten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gemeint mit an seinen Namen glauben ist nicht einfach nur, dass es eine Existenz ist, sondern dass er der ist, der verheißen hat, dass er der Weg zum Vater ist, dass er unser, dein persönlicher Retter ist. Er sagt es, wir sollen Kinder Gottes heißen und wir sind es. Das wäre vielleicht noch nachvollziehbar bei einem Musterschüler. Aber die Aussage gilt für alle Wiedergeborenen, alle, die an seinen Namen glauben. Und diese Aussage für Johannes, er ist selber noch ein bisschen überwältigt davon, wie er das ausdrückt. Dieses, welch eine Liebe uns der Vater gezeigt hat, da kann man so schnell drüber hinweglesen. Aber das sind wirklich Ausdrücke, die ein paar Mal in der Schrift vorkommen. Und ein Beispiel ist in Matthäus 8, Vers 27. Dort sind die Jünger auf dem Boot im Sturm auf dem See Genezareth. Und sie denken, dass sie untergehen werden. Und sie wecken Jesus und er steht auf, bedroht den Wind und den See. Es entsteht eine große Stille. Und Vers 27 steht, die Menschen aber wunderten sich und sagen, was für einer ist dies, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Dieses, was ist das für einer? Das ist dieses Wort hier. Was für eine Liebe hat der Vater uns demonstriert? Erstaunt hier über die Liebe des Vaters. Vielleicht ein Beispiel. Wäre es dir peinlich, wenn du einen Anruf von der Polizei bekommst und sagst, ja, sie sind doch der Erziehungsberechtigte von sowieso und ihr Kind ist bei uns hier auf Station, wir bitten, dass sie vorbeikommen und es abholen. Es hat da etwas angestellt. Gott ist unser Vater und er ist der Richter der ganzen Erde. Und wir lesen in Offenbarung 12, Vers 10, dass der Satan uns Tag und Nacht vor dem Vater anklagt. Er ist der Verkläger der Brüder, steht dort. Und das heißt, Satan beobachtet alles, was wir tun. Und dann sagt er, hast du den Volker gesehen? Hast du gemerkt, wie er da reagiert hat? Wie er da ungeduldig gewesen ist in der Situation? Und der verkündigt auch noch dein Wort? Was benutzt du da für Leute? Ja. Oder hast du den gesehen, die sind in der Gemeinde immer so nett und freundlich und lächeln und tun so, als wenn alles gut ist und dann reden sie so über den anderen oder machen dieses und jenes. Und wir werden ständig angeklagt. Aber der Vater bekennt sich zu uns und wendet sich niemals von uns ab. Welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Und das, obwohl er vorher schon wusste, was wir alles anstellen, was wir sagen, was wir denken würden. Er ist und bleibt mein Kind und ich liebe es. Darum ist diese Liebe so unbegreiflich. Ich möchte es so ausdrücken. Wir lieben, was uns gefällt, aber Gott gab seine Liebe. Das ist, wie es hier steht. Wir lieben, wo wir sagen, das gefällt mir. Manche Leute sagen, ich liebe Schokolade. Warum? Willst du das Beste für die Schokolade? Nee, du willst die Schokolade in deinen Mund haben. Ja? Du liebst es, weil es dir etwas bringt. Aber Gott liebt nicht, weil du oder ich ihm irgendetwas bringen. Er braucht dich nicht, er braucht mich nicht, sondern er gab seine Liebe. Deswegen sagt er das, welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat. Nicht, weil er irgendetwas davon bekommen würde, sondern weil er Liebe ist und dieses für uns getan hat. Tut mir leid, aber Gott fand weder dich noch mich attraktiv, aber hatte Mitleid mit uns. Er sah nicht etwas und sagte, ach, der Thomas da, der ist so nett, der ist so freundlich, den muss man einfach lieben. Sondern er hat uns in unserer Not gesehen, als welche, die von ihm abgewichen sind und die den Weg ins Verderben gehen und sagte, ich will mich ihrer erbarmen. In den 70er Jahren während des Vietnamkrieges wurde ein Foto als Pressefoto des Jahres ausgesucht von dieser Dame. Sie heißt Kim Phuc Van Thi, das ist garantiert falsch ausgesprochen, aber so würde ich das jetzt als Deutsche aussprechen. Und dieses Foto wurde gemacht und überall durch die Presse gegangen, weil sie bei einem Napalmbombenangriff dann eben so aus ihrem Dorf lief. Und diese Dame hat dann sehr darunter gelitten, hatte Riesenverbrennungen und große Schmerzen und natürlich dieses ganze Napalmgift dann in sich gehabt. Aber ein paar Jahre später ist sie in die Bibliothek in Vietnam gegangen und hat sich Bücher über Religion rausgesucht. Und gesagt, kann mir hier irgendwas, irgendwer, irgendein Gott irgendwie helfen? Und sie hat aus verschiedenen Religionen gelesen und hat sich auch eine Bibel rausgenommen. Und Er hat gesagt, endlich macht mein Leiden Sinn. Weil hier ist jemand, der die Leiden auf sich genommen hat, um mir eine ewige Zukunft zu versprechen, zu geben. Hier ist jemand, der mich versteht. Hier ist jemand, der Leiden durchgemacht hat. Hier ist jemand, mit dem ich mich identifizieren kann. Aber mehr noch, der sich mit mir identifiziert hat. Der in all den Leiden, der unsere Leiden auf sich genommen hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Sie leidet weiter unter den Folgen des Angriffs, körperlich. Aber sie ist mittlerweile UN-Botschafterin des Friedens, zu sagen, schau her, man kann die Bitterkeit, man kann den Hass, man kann all das Leiden überwinden. Und vor allen Dingen ist sie eine Botschafterin Christi. Sie sagt, hier ist derjenige, der mir geholfen hat, was andere mir angetan haben, zu vergeben, andere zu lieben, weil ein anderer es für mich getan hat. Mich, die ich vorher von Gott nichts wissen wollte, der sich darüber nie gekümmert hat. Aber als ich in den Leiden war, dann plötzlich fragte, wer kann mir hier helfen? Und aus all dem, was ich gelesen habe, alle anderen Religionen bieten an, reiß dich zusammen, tu das Beste und vielleicht nimmt Gott dich an. Aber Christus kam, nicht um zu fordern, sondern um sein Leben zu geben. Welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Und dann fährt er fort immer noch in Vers 1 und sagt, die Welt erkennt uns nicht, weil sie Christus nicht erkannt hat. Für die Welt ist das eine merkwürdige Illusion, weil sie diesen persönlichen, liebevollen Gott nicht kennt. Sie haben Ideen von Gott, aber sie kennen ihn nicht. Für die meisten Menschen ist Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, eine unbekannte Größe. Aber für uns ist er der Vater und wir dürfen ihn als Vater ansprechen. Könnt ihr einmal hinten drauf drücken, irgendwie will der hier nicht. Kennst du ihn als Vater und verbringst du Zeit mit ihm? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht ist es manchmal so, Vater ist so beschäftigt, er will noch dieses erledigen und ist da unterwegs. Weißt du was? Der himmlische Vater hat immer Zeit für dich. Und er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er sagt nie, tut mir leid, hab andere Dinge um die Ohren. Weißt du, was in Ägypten und sonst wo alles los ist? Dir geht's so gut. Wenn es dir schlechter geht, dann kannst du dich nochmal melden. Er weist dich nie ab. In Freud, in Leid, bedenke, was Gott für uns getan hat. Was für eine Liebe der Vater uns gegeben hat. Und dann fährt er fort in Vers 2. Schauen, ob es jetzt geht. Bedenke, was Gott für uns verheißen hat. Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Noch ist kaum ein Unterschied zu erkennen zwischen Erretteten und welchen, die den Herrn nicht persönlich kennen, nicht als ihren Vater kennen. Ja? Es gibt keinen Heiligenschein, über den die gläubig sind und die anderen haben das nicht oder so. Ja? Es gibt kein äußeres Erkennungszeichen. Wir sind schon Kinder Gottes, aber die Auswirkungen sind noch nicht zu dem Ausmaß erkenntlich. Das ist wie beim Wachstum. Am Anfang ist manchmal der Unterschied, was sich daraus entwickelt, noch gar nicht so deutlich erkennbar. Jesus erzählt ein Gleichnis und er sagte, schaut es aus? Da wurde Weizen gepflanzt und es wächst, aber da kam auch der Böse und pflanzte Unkraut. Und was er vermutlich gemeint hat, ist dieses hier. Der Weizen, und es wird dann eben als Unkraut beschrieben, ich habe es leider nur auf Englisch gefunden, aber ja, wenn du davor stehst, dann sagst du vielleicht, ja, welches ist jetzt der Weizen? Meistens steht ja nicht die Beschreibung mit dran am Weizenhalm. Ja? Und welches ist das Unkraut? Und Jesus sagt, nee, versucht jetzt nicht rauszupicken, der ist es nicht, das ist das Richtige, das ist das Falsche, sondern lasst es wachsen. Lasst es wachsen bis zur Ernte. Und dann ist der Unterschied deutlich und dann wird es zur angemessenen Zeit geerntet werden. Also vielleicht ist es noch gar nicht so deutlich, der Unterschied. Vielleicht ist jemand auch erst noch nicht so weit gekommen im Glauben, noch nicht zur vollen Reife gelangt und man kann vielleicht die Unterschiede noch gar nicht so erkennen. Er sagte, wartet, es wird sich entwickeln. Eines Tages wird es offenbar werden. Und er sagt nicht wahrscheinlich oder hoffentlich, sondern er sagt, es ist noch nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, nicht wenn in dem Sinne von falls, sondern dann, wann es geschehen wird, werden wir ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, sagt es in 1. Korinther 13, Vers 12. Wiederum, vielleicht klingt das für dich so, ja, weiß ich, das haben wir schon mal in der Bibelstunde besprochen, das habe ich irgendwo mal gelesen. Aber biblisch gesehen, das ist erstaunlich. Die Schrift sagt in 1. Timotheus 6, 15 und 16, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und in ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay? So wird Gott beschrieben, der in einem solchen Licht wohnt, dass kein Mensch auch nur annähernd herankommen kann. Wo die Sonne nichts dagegen ist, wo wir ja auch nicht hinkommen können. Weil wir, wenn wir auch nur zu nah herankommen, automatisch verbrennen würden. Leute, Gott ist so viel mehr als das. Und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und nicht verbrennen, die wir seine Kinder sind. Wir sündhafte Wesen dürfen beim sündlosen Gott leben, aber nur, weil Christus uns entsündigt hat. Okay? Wir dürfen zu ihm kommen, aber seine Herrlichkeit, wenn du dir das so vorstellst, ist, dass Sünde wie Brennstoff ist und es würde sich sofort entzünden. Okay? Sobald wir auch nur irgendwie in die Nähe von seiner Herrlichkeit kommen würden. Aber er nimmt all dieses weg. Christus ist für diese Sünden gestorben. Er vergibt uns, er reinigt uns, dass nichts davon da ist. Und wir zu ihm kommen werden, wir werden ihn sehen, wie er ist. Er hat es versprochen, ohne irgendwelche Bedingungen. Und wir werden nicht nur beim Herrn sein, sondern wir werden ihm gleich sein. Was ist damit gemeint? Wir werden nie zu Göttern, aber in den moralischen Eigenschaften werden wir sein wie er. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Wir werden nicht identisch mit ihm sein, aber eben in diesen Eigenschaften. Keiner von uns wird zu Gott. Es gibt falsche Religionen, die das lehren. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Aber wir werden ihn sehen in seiner Herrlichkeit und wir werden verwandelt werden. Vielleicht ein gutes Bild ist, erinnerst du dich, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, auf dem Berg der Verklärung, da ist Jesus und erscheint in seiner Herrlichkeit und die Jünger, die mit ihm auf diesem Berg sind, die sind völlig überwältigt von diesem Bild, Jesus in diesem hellen, grellen Licht zu sehen. Und neben ihm erscheinen dann Mose und Elia. Also, naja gut, das sind die Helden des Alten Testamentes. Stimmt, aber waren sie sündlos? Mose durfte doch nicht ins verheißene Land gehen, weil er in seinem Zorn den Felsen geschlagen hat. Elia, als es nicht so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat, der lief 40 Tage durch die Wüste und sagte, ja, lass mich doch auch sterben, bei mir klappt es auch nicht besser. Warum bin ich eigentlich noch hier? Und sie sind bei dem Herrn in seiner Herrlichkeit und sie dürfen direkt bei ihm sein. Und das waren Männer wie du und ich, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ihm vertraut hast. Wir dürfen dann auch in ihm, in seiner Herrlichkeit stehen. Und dann, wenn du das Bild gebrauchen möchtest, sehen wir alle blendend aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Gegensatz dazu werden die Verlorenen auch erkennbar sein, wenn ihre Sünden gerichtet werden. Wir werden bei ihm sein, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden es in ihm gleich sein werden. Gleichzeitig wird auch offenbar, wie verdorben wir Menschen sind für alle, die Christus nicht angenommen haben. Christus bietet ewiges Leben an. Er sagt, es ist für dich, ich schenke es dir. Aber wenn du sagst, ja, ich finde, ich bin gut genug, ich habe mich benommen und vielleicht ein paar böse Worte gesagt, vielleicht in den Gedanken böse Absichten verfolgt und Gott ein bisschen ignoriert, aber so schlimm war ich jetzt auch nicht. Dann wird alles offenbar, was wir vielleicht uns auch gewünscht haben, auch anderen gewünscht haben, wo wir vielleicht neidisch oder irgendwie böse drauf waren. Es wird offenbar werden, was in unserem Herzen ist. Und wir werden gesehen, für was wir eigentlich sind. Und niemand wird sich bei Gott beschweren und sagen, das war unfair, dass ich für meine Sünden leiden muss. Er ist der gerechte Richter. Die Bücher mit den Werken, mit unseren Gedanken, mit unseren Handlungen werden vor dem Gericht Gottes aufgerollt. Für die, die nicht die Vergebung haben. Bei denen, die vergeben sind, Rollen werden aufgerollt und steht keine Sünde drauf. Alles gewaschen in dem Blut Christi. Ja, das ist der Unterschied. Und er sagte mit dem anderen, wenn das noch draufsteht, ich kann dich nicht zu mir lassen, sondern ich muss dich bestrafen. Aber was für Auswirkungen soll das auf unser Leben jetzt haben? Wir sind Kinder Gottes. Wenn du Christus angenommen hast, wenn du nicht ihn bisher angenommen hast, lass mich das sagen. Bitte, bitte, Christus hat sein Leben dafür gegeben, damit du die Vergebung haben kannst. Sag nicht Nein zu ihm. Aber wenn du es aufschiebst, ist es zu sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Schönen Dank, ich komme auch alleine zurecht. Und du wirst es nicht. Nicht vor seinem Thron. Schieb es nicht auf. Du weißt nicht, wie lange du hast. Aber welche Auswirkungen soll das auf uns haben? Und wir kommen jetzt zurück zu Kapitel 2, die letzten beiden Verse. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Bleibt in ihm, dass wenn er offenbar werden wird, und das ist wieder der Zeitpunkt, wann es geschieht, wir Freimütigkeit haben, Zuversicht haben können. In Hebräer 4 steht, dass wir freimütig vor den Thron der Gnade Gottes kommen dürfen. Ja, in der Apostelgeschichte wird dieses Wort gebraucht, als die Apostel gepredigt haben. Sie haben gepredigt mit Freimütigkeit, heißt ohne Angstzustände, einfach zu sagen, das ist, was Christus uns gelehrt hat. Und ja, wir sind überzeugt davon. Und wir sollen in ihm bleiben, in dieser Abhängigkeit. Wenn wir so leben, dann müssen wir uns nicht fürchten, dass wenn er kommt, wir zur falschen Zeit erwischt werden. Oh, nicht gerade jetzt bin ich gerade und habe mir dieses auf dem Bildschirm angeguckt. Da habe ich gerade so geschimpft mit dieser oder jener Person. Wie ist dieses möglich? Galater 5, Vers 16 sagt, ich sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ja, wie mache ich das? Ich muss erkennen, Gott, egal welche Situation, ich kann nicht richtig denken, handeln, reden ohne dich. Ich bete, dass du mit deinem Geist mich leitest, dass du mich erinnerst aus deinem Wort heraus. Wie möchtest du, dass ich mit dieser Situation umgehe? Der andere hat mich gerade beleidigt. Herr, leite du mich, dass ich nicht im Fleisch reagiere, dass ich dem nicht sage, was ich fühle, was ich denke, was ich meine, was ich denen schon lange mal sagen wollte. Und das, was herauskommt, das ist, was er baut. Das ist, was zeigt, dass Gott mir vergeben hat, dass Gnade herauskommt. Aus eurem Mund kommt nur, was notwendig ist zur Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe, sagt es in Epheser. Ja. Dass es sich so äußert, bleibt in ihm. Und dass er sagt, damit wir Freimütigkeit haben werden bei seinem Erscheinen. Diese werden wir natürlich nur haben, wenn wir auch so leben, wie Christus gelebt hat. Wenn wir leben unter der Führung des Heiligen Geistes, heißt nicht, dass wenn wir es nicht tun, wir nicht seine Kinder sind, aber wir haben nicht diese Freimütigkeit. Wir haben nicht diese Zuversicht. Weil ich kenne das für mich persönlich. Wann weiß ich am meisten, dass Gott real ist, dass er in mir am Wirken ist? Ja, dann, wenn ich von ihm kontrolliert bin. Dann, wenn ich anders reagieren kann. Nicht, weil ich mich besonders zusammengerissen habe, sondern weil ich weiß, Gott hat mir geholfen, dort ruhig zu bleiben. Gott hat mir geholfen, zu segnen, wenn sich mich andere verfluchen. Gott hilft mir, an Worte zu denken, die dem anderen erbauen, wenn ich merke, dass sie es nötig haben. Gott gibt mir die Worte jemanden, der gesagt hat, Gott, wer glaubt denn heute noch an sowas, so ein Märchenbuch? Ihm gute Argumente zu liefern, die ich nicht mir vorher stundenlang zurechtgelegt habe, sondern wo Gott mich einfach erinnert und sagt, sag doch einfach dieses Wort, was du von mir gelesen hast, weiter. Und so kommt diese Zuversicht nicht daher, wie gut wir es schaffen, sondern durch Gottes Wirken in uns. Römer 3, Vers 10 sagt, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es ist nicht, dass wir von uns aus dieses sind. Deswegen steht in Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, dass Christus gerecht ist, dass er sündlos gelebt hat, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ja, wie erkennen wir das? Ja, weil das nicht im natürlichen Menschen in uns drin ist, diese Gerechtigkeit, dieses Verlangen, Gottes Willen zu tun. Das ist nicht in uns geboren. In uns haben wir die Gene unserer Eltern und die gehen ganz zurück bis zu Adam und Eva. Und die haben sich schon von Gott abgewandt. Ja? Und er sagte, so, das wäre diese natürliche Tendenz. Das heißt aber, wenn jemand sagt, nicht mein Wille, sondern Gott, dein Wille. Es geht nicht um meine Ehre, es geht um deine Ehre. Es geht nicht darum, was Menschen über mich denken, es geht darum, was Menschen über dich denken. Dann sagt man, warte mal, da ist etwas anderes. Wie kommt das? Man sagt, die einzige Möglichkeit, dass dieses geschieht, ist, dass sie von neuem geboren sind. Dass Christus etwas im Herzen verändert hat. Natürlich kann man da was für eine Weile vorspielen. Keiner der Jünger hatte gedacht, dass Judas ein Betrüger wäre, dass er das nur vorgespielt hat, aber er hat es. Jesus wusste es und es ist zu seiner Zeit herausgekommen. Aber es muss sich im Leben zeigen. Es wird herauskommen. Dies bezieht sich nicht hier, wenn er sagt, dass der Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das bezieht sich nicht auf die angerechnete Gerechtigkeit Christi, sondern auf die ausgelebte Gerechtigkeit. Es äußert sich darin, dass wir der Sünde sterben und stattdessen nach dem Willen Gottes leben. In 1. Petrus 2, Vers 24 steht, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Wie funktioniert das? Okay. Christus hat für alles am Kreuz bezahlt, am Holz hinaufgetragen, damit ist das Kreuz gemeint. Damit wir, er sagte, hier ist eine der Absichten, ja, um uns zu vergeben, ja, um uns ewiges Leben zu schenken, aber auch, damit wir den Sünden schon gestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Leiden sind wir geheilt worden. Okay? Er sagt also, wenn wir bedenken, für die Sünden ist Christus ans Kreuz gegangen, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Okay? Und wenn ich dieses erkannt habe und mir bewusst mache, sagen, warte mal, wenn ich so explodiere, wenn ich so über jemanden anders rede, das ist genau das, warum Christus kommen musste. Das ist genau das, wofür er gelitten hat. Das ist, warum er am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist, warum er sterben musste, weil sonst könnte jeder Hass, jede Bitterkeit, jedes böse Wort würde uns für ewig von Gott trennen. Deswegen steht in 3,1, welch für eine Liebe der Vater uns gezeigt hat. Weil er mit gutem Recht sagen könnte, jetzt kriegt ihr, was ihr verdient habt. Und er tut es nicht. sondern er nimmt alle Schuld auf sich, damit wir jetzt der Gerechtigkeit leben. Das macht doch keinen Sinn, wenn du weißt, das hat dahin geführt. Das hat zu Christi Tod geführt. Das hätte zu meinem Tod geführt. Warum will ich darin weiterleben? Und wie er funktioniert, wie Gottes Wort, wie ein Leben als Christ funktioniert, ist nicht, hier sind die Regeln, wenn du die nicht einhältst, dann kriegst du eine gewatscht. Sondern es ist, welch für eine Liebe Gott hat. Verstehe es bitte. Und wenn wir das verstehen, dann wollen wir ihm gefallen. Dann wollen wir nicht das machen, was ihn verärgert. Ich meine, bei einigen Leuten, besonders mit denen du näheren Kontakt hast, vielleicht in der Familie oder vielleicht gute Freunde, du weißt, was deren wunde Punkte sind. Und besonders Geschwister sind richtig gut damit, herauszufinden, womit sie den anderen provozieren können. Ja? Und wir alle haben dieses. Aber Gott möchte nicht, dass wir weder provozieren noch uns provozieren lassen, sondern dass wir anders reagieren können. Aber wir brauchen seine Hilfe, weil du weißt, wie du reagieren würdest. Und Jesus sagte hier, Kinder, bleibt in ihm. Dann werden wir Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Dann ist es nicht, mach gerade die Tür auf, wo du gerade bei irgendwas dabei bist, was du nicht tun sollst. So, ups, hab gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, wie das da gerade hingekommen ist. Keine Ahnung. Ja, natürlich weiß es jeder. Und Gott weiß es noch viel mehr. Aber er sagt, bleibt in ihm. Und das kennst du vielleicht in Johannes 15, wird dieses Bild gebraucht, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich wirke an euch, damit ihr viel Frucht bringt. Und dann fährt dort fort und sagt, und Frucht, die in der Ewigkeit bleibt. Ich möchte, dass ihr diese Frucht der Gerechtigkeit hervorbringt. In Galater 5 steht von der Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit. All diese Früchte. Sind doch alles schöne Sachen, oder? Ich meine, ich kenne keinen, der gesagt hat, weißt du was, ich möchte in meinem Leben jede Menge Hass und Bitterkeit und Zorn und Eifer und all diese Sachen haben. Das wäre so ein Leben richtig für mich. Alle sagen, ich möchte gern Liebe haben. Alle sagen, ich möchte gern Freude haben. Alle sagen, ich möchte gern Friede haben. Gott erklärt und sagt, das Problem ist, du kannst es nicht von dir aus produzieren. Du nicht, ich nicht. Aber wenn wir in ihm bleiben, wenn wir sagen, ich nicht, aber du in mir, du durch mich, dann wird es diese Frucht hervorbringen. Es ist die Frucht des Geistes. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist der Geist Gottes in dir. Er erinnert dich daran, er befähigt dich. Sag ihm, Herr, ich brauche dich gerade jetzt. Du weißt, woran ich denke. Du weißt, was ich wieder machen möchte. In meiner Natur, in meinem Fleisch, ich möchte dies. Aber Herr, du kannst mir helfen. Ich muss nicht nachgeben. Ich kann anders durch deine Gnade. Und da, jetzt überspringen wir Kapitel 3, 1 und 2, das hatten wir nämlich schon, und kommen auch noch zu Vers 3. Und er endet diesen Abschnitt mit diesem kurzen Vers. Und jeder, 1. Johannes 3, Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Reinige dich von Sünde. Wer mit Christi Wiederkunft rechnet, der will unverschmutzt sein. Aber wie können wir uns reinigen? Weil wir alle wissen, wir haben nicht vollkommen gelebt. Nun, wir waren schon in Kapitel 1 und Vers 9 ist vermutlich der bekannteste Vers im ganzen Buch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. So reinigen wir uns. Ja, wenn ich doch gesündigt habe, wenn ich doch mal wieder böse geredet habe, wenn ich doch mal wieder mir das angeschaut habe, was ich nicht hätte anschauen sollen, wenn ich doch wieder dieses oder jenes getan habe, ich bekenne es, ich sage, Gott, du weißt es, du hast es gesehen, du bist allwissend, du warst da. Ja, ich war es. Bitte reinige du mich. Ja, aber er sagte, der reinigt sich selbst. Ja, wie mache ich das denn? Na gut, wir sagen doch da genau das Gleiche, okay? Ich wasche meine Hände. Okay? Ja, aber du benutzt dazu Wasser und Seife. Ja, das Wasser und die Seife kommen ja nicht aus dir selber raus. Okay? Ich meine nicht die Katzenwäsche, ja, sondern die richtige Wäsche, das richtige Reinigen. Okay? Und er sagt, genauso ist es bei Gott. Wir reinigen uns, aber wir reinigen uns durch Christi Vergebung. Wir können uns nicht selber vergeben und sagen, naja, war nur halb so schlimm. Ja, das ist so, halb so schlimm. Ja, jetzt ist es wieder sauber. Das ist nicht sauber. Ja? Und wir wissen dieses. Aber es ist nicht nur das Sündenbekenntnis, sondern auch diese Verwandlung, der Gehorsam gegenüber den Herrn. In 1. Petrus 1, Vers 22 steht, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Okay? So, wir reinigen ja, indem wir um Vergebung bitten, aber wir reinigen auch durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit, durch die Bruderliebe, durch die Liebe aus reinem Herzen. Wieder, ja, wir haben damit zu kämpfen, weil in uns wir uns selber am meisten lieben. Aber das ist ja gerade, wir lassen Christus durch uns wirken und er ermöglicht, dass wir anders reagieren. Diese Reinheit äußert sich unter anderem in den Eigenschaften in Jakobus. Das kommt nicht an die Wand, also wenn du mitlesen möchtest. Jakobus Kapitel 3, nur ein paar Bücher zurück, ein paar Seiten. Jakobus 3, Vers 17, dort steht, Jakobus 3, 17. Die Weisheit von oben aber ist an erster Stelle rein. Und das äußert sich dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Okay? Gottes Weisheit ist rein und sie äußert sich dann eben auch in Frieden, in Milde, in Folgsamkeit, das zu tun, was befohlen wird. Okay. Unser Ziel ist, dass wir bereit sind, wenn der Bräutigam kommt. Jesus gebraucht dieses Bild. In Epheser 5 wird davon gesprochen und ich will jetzt nicht auf die Ehesituation eingehen, aber dieses ist, was er dort als Bild benutzt, ab Vers 25. Sagt er, ihr Männer liebt eure Frauen, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Fort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder irgendetwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Er benutzt dieses Bild und sagte, der Herr ist wie der Bräutigam, der kommt und er möchte eine Gemeinde, die heilig, tadellos, vollkommen ist. Und er wäscht sie durch das Wasserbad im Wort. Er wäscht sie, dass wir Gottes Wort hören, dass wir uns davon formen und verändern lassen. Und er gebraucht dieses Bild wieder in Offenbarung, fast am Ende der Schrift, Offenbarung Kapitel 19. Ich lese die Verse 7 bis 9, Offenbarung 17. Dort kommt der Herr dann wieder und es wird so beschrieben, Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und wer ist es, der eingeladen ist? Alle sind eingeladen. Das heißt, haben wir es angenommen. Und wenn wir es haben, dann gehören wir zur Braut Christi und dann werden wir so vor ihm erscheinen. Aber er sagt auch, dieses Gewand, ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Ja, ich bin mir sicher, dass egal wie schwach es ist, es nicht durchsichtig sein wird. Ja, aber er sagte, das Gewand sind die Taten der Heiligen. Das heißt, irgendwie wird man erkennen können, wie wir für den Herrn gelebt haben, auch indem wir für die Ewigkeit bekleidet sind. Lebst du in Erwartung seines Kommens? Ich habe da noch ein Bild gefunden. Ich dachte einfach, manche sind sehr visuell beim Lernen. Vielleicht hilft das. Also, das. Ja. Ist das bereit sein für sein Kommen? Ja, der Bräutigam kommt und die Braut liegt schon bereit. Im Schlamm? Ja. Bist du bereit? Der Herr sagt, ich komme. Bist du gereinigt durch das Blut Christi? Und wenn du sagst, ja, ich habe seine Vergebung, lebst du so? Oder springst du immer wieder zurück in den Schlamm? Ja, er reinigt. Ja, er vergibt. Aber sagt, was machst du da? Ich komme bald. Lebe als Kind Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir,